So, nochmal ein kleiner Werbeblock, ganz kurz nur, weil es auch ideal zur Geschichte passt, die jetzt gleich kommt. Und zwar, der Max, der sucht ja Gott, weil er stinkig ist auf ihn. Denn dieser Gott hat ihm, so hat es der dicke Pfarrer gesagt, die schläft jetzt und ist bei Gott. Und das passt Max überhaupt nicht, dass seine Oma weg ist und er fängt an, Gott zu suchen. Und gräbt sich, weil er denkt, er muss irgendwo unten sein, gräbt sich in den Boden rein und brüllt und schreit hier mit dem Megafon und bemerkt gar nicht, dass da langsam einer zu ihm runterkommt. Und das Coole ist, ich meine, das Bild, was mir so am besten gefällt, ist, wo Gott bei Max sitzt da unten und sie unterhalten sich. Und der Max, der schüttet ihm den ganzen Frust vor die Füße. Und Gott sitzt da lässig und hört zu. Er hört nicht nur lässig zu, sondern er macht dann auch was. Alles weitere, Werbeblock hiermit beendet. Im Buch, ihr kriegt es überall im Buchhandel oder eben bei Online-Händlern. Meine heutige, jetzige Geschichtenerzählerin ist auch, was heißt auch, sie ist Autorin. Ich habe jetzt 3 Bücher, sie hat glaube ich über 40. Und in ihrer Autobiografie beschreibt sie, die ist schwerstens zu empfehlen, die Autobiografie, beschreibt sie auch Phasen in ihrem Leben, wo sie mit Gott rumgebrüllt hat, rumgeschrien und war sauer auf ihn und hat sogar gedacht, jetzt schmeißt sie den Glauben über Bord, weil sie so verletzt wurde, weil Enttäuschungen da waren und Ereignisse, mit denen sie überhaupt nicht mehr klarkam. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, diese Frau, Damaris Kofmehl, Autorin, und wir redeten und redeten, wir haben sie in der Schweiz besucht. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt 2 Folgen, Doppelfolge mit Damaris, weil das so fröhlich ist einerseits, aber auch andererseits so ins Leben reinspricht, wie man auf Gott sauer sein kann. Teil 1, stinke ich mit Gott, Teil 2, wie kam sie raus? Ich wünsche euch, dass ihr eure Herzen ihr aufmachen könnt.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
Abitur
der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Wenn Sie ja, guck mal, Kämpferseele.
Ja.
Also ich oute mich ja immer. Das war mein erstes Buch von dir.
Ja, wow, du bist gerade heftig eingestiegen, du.
Ja, ich liebe ja Autobiografien oder Biografien generell. Und da dachte ich, Damaris Kofmehl habe ich schon viel gehört. Da dachte ich, komm, lies mal hier die Autobiografie, also selber geschrieben,
ja.
Hier.
Ja.
Und es ist unbezahlte Werbung, ich habe für das Ding bezahlt und es ist so cool. Ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, aber das hast du schon fantastisch geschrieben.
Danke, danke.
Und die eine Frage blieb echt übrig.
Ja.
Wir haben nichts abgesprochen.
Nein.
Wie kannst du noch an Gott glauben?
Oh.
Hättest du mir doch vorher gesagt, dieses
ja,
Glück.
Aber wirklich. Nein, das ist wirklich, also ich war wirklich kurz davor, auch Gott über Bord zu werfen, ja. Muss ich schon sagen. Also so, ich meine, es hat sich ja immer gesteigert. Es ist ja, es hat, wenn man so will, klein begonnen und also so kommt es mir vor, klein begonnen, dann wurde es immer heftiger.
Ja.
Und wenn man denkt, es kann nicht heftiger werden, wurde es nochmal heftiger. Und so, also wirklich, immer noch mehr. Und ich habe einfach immer geschluckt und gedacht, das halte ich schon aus. Und dann kam wirklich der Moment, das war dann, als Dimitri gestorben ist, dann da wirklich alles drunter und drüber gegangen ist, sind ja parallel so 2 Schienen gelaufen. Dimitris Tod und gleichzeitig Verletzung, Enttäuschung und verlassen werden von der Gemeinde. Parallel, das war zu viel.
Dieser Tod des geliebten Ehepartners plus dann dieses Erleben der Gemeinde, die ihr ja aufgebaut habt, im Prinzip.
Ja.
dieses Verlassenwerden ist ja nicht mehr zu toppen.
Nein, also wirklich.
Ich habe mir vorgestellt, du liegst zu Hause auf dem Boden,
ja,
und schlägst mit den Händen und Füßen gegen Boden, Decke, irgendwas.
Ja, ich habe es im Auto gemacht.
Im Auto?
Ja, im Auto. Auf der Autobahn gefahren und geschrien und also wirklich mit den Fäusten aufs Lenkrad. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach, also da habe ich wirklich gedacht, Gott, es reicht. Es ist einfach genug. Ich kann nicht mehr.
Wenn wir so mal ein bisschen zurückgehen, so die erste große Enttäuschung. Wir wollen ja etwas über Enttäuschungen reden. Genau. Es ist ja auch extrem viel passiert. Ne?
Ja,
ich verlinke auf das Buch, das könnt ihr euch echt antun. Ja. Es ist ja auch extrem viel passiert.
Mhm.
Du bist als junges Mädchen,
ja,
hattest du den Wunsch, Schriftstellerin zu werden.
Ja.
Und da geht dir immer schon das Herz auf. Gell?
Ja, du schreibst ja auch gerne.
Hast es geschafft, mit 15 das erste Buch auszuhalten?
Ja.
Habe ich nicht geschafft. Unser einer muss fast 60 werden. Gelogen, es war schon früher. Oh. Aber was hat dich angetrieben, so Geschichten zu suchen und zu schreiben?
Du, also das war wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist mir in die Wiege gelegt worden. Wirklich. Und meine Eltern haben das auch echt gefördert. Da bin ich ihnen bis heute dankbar, dass sie das nicht einfach so abgetan haben. Ja, ja, ist so eine Spinnerei, sondern ja, weil ich habe ja schon eigentlich begonnen zu schreiben, als ich noch nicht schreiben konnte. Also wirklich mein erstes Buch von 6 Seiten, 6 Seiten lang, habe ich meiner Mutter diktiert, als ich 5 Jahre alt war und noch nicht schreiben konnte. Also so war das in mir drin. Das war mir immer Geschichten, damals natürlich habe ich es noch erfunden. Ich habe einfach Geschichten erfunden, ich konnte nicht anders. Das war mein Leben, immer schon. Und am Anfang, also meine Eltern fanden es einfach cool, wussten nicht genau, was damit anfangen. Und eine Lehrerin, der bin ich auch so dankbar, die hat es auch gefördert. Die hat auch da wie gemerkt, da ist mehr.
Das ist mehr dahinter.
Da ist wirklich
Fantasie.
Mehr. Und die hat auch wirklich mir jeweils erlaubt, meine Aufsätze, das war ja witzig, oder? Meine Aufsätze habe ich immer mit nach Hause nehmen dürfen. Also wer erlaubt denn schon sowas? Damit ich sie zu Hause fertig schreiben kann. Und es wurde immer ein Roman. Meine arme Lehrerin, die musste dann immer 10 Seiten von mir lesen, anstatt nur 2. Aber sie hat mir das erlaubt.
Und wie kam dann die schreibende, diktierende Damaris auf die Idee, ins Ausland zu gehen? Das ist ja ein Break.
Ja.
Du schreibst. Du hattest einen Berufswunsch, Lehrerin zu werden und gehst dann auf einmal ins Ausland.
Ja, ja. Also so auf einmal, es war echt witzig, weil ich dachte immer, ich werde dann einfach Lehrerin, bin hier in der Schweiz, ist alles ganz normal, so ganz spießbürgerlich habe ich mir mein Leben vorgestellt.
Ja.
Alle anderen haben schon gewusst.
Nee. Aber nicht du, oder?
Aber ich nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich bin so ganz normal, ganz brav. Ja. Alle anderen, nee, du, nee, vergiss es. Also die haben es vor mir gewusst. Und dann habe ich so wie gespürt, einmal in einer, ich weiß nicht, was das war, Geschichtsstunde oder irgendwas, oder wir haben über Politik diskutiert und irgendwie. Und das war so langweilig und alle haben diskutiert und wollten die Welt verbessern. Und ich saß so da und dachte, ja, ja, redet mal schön. Machen tut's eh keiner. Und da, Moment, habe ich gedacht, aber ich will was tun. Ich will anpacken. Ich habe echt gedacht, ich will nicht nur jemand sein, der einfach eine große Klappe hat und drüber redet, wie man alles besser machen könnte. Ich will es tun. Ich will anpacken. Ich will ein Teil der Lösung sein, sozusagen. Und dann war meine Mutter, die hat gesagt, du, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, geh doch einfach irgendwo in den Busch.
Sagte sie.
Ich so,
coole Mama.
Ja, wirklich, das ist echt wahr. Und ich so, ja, wieso eigentlich nicht? Ich kann ja nachher immer noch hier sein und Spießbürger spielen. Und dann wirklich, dann bin ich in Costa Rica gelandet. Mitten im Dschungel, wirklich im Busch. Bei den Indianern, bei den Brüllaffen, bei den Schlangen, bei den Skorpionen, da bin ich gelandet. Das war cool.
Was hast du in Costa Rica gemacht?
Da war ich Lehrerin für 3 Missionarskinder. Einfach mitten im Dschungel und habe die unterrichtet, weil das war quasi Fernschule. Die konnten ja sonst nirgends zur Schule gehen. Habe ich unterrichtet, 1,5 Jahre lang.
Und da war ja noch alles okay.
Da war alles okay.
Und mit Glaube und überhaupt.
Alles.
Und wann kam es hier zum Crash?
In Costa Rica nicht, muss ich sagen. Das war Abenteuer pur. Ich habe mich wohl gefühlt. Es war alles wirklich, das war so wie...
Hey, das ist so typisch, wenn man mit Gott unterwegs ist, oder? Erstmal super,
ja,
oder?
Alles super, wirklich. Ja. Wirklich.
Dass man sagt,
das war alles wunderbar und deswegen habe ich mich auch entschieden, als ich zurückkam, ich weiß es jetzt noch, ich stand dann am Flughafen und alle meine Freunde haben mich abgeholt mit Flaggen und Kuhglocken und so, ja, die Damaris ist zurück.
Und jetzt wird geheiratet.
Oh Mann, nee, da haben vielleicht viele gedacht. Jedenfalls hab ich nur gedacht, ich will wieder weg. Ich halte das hier nicht aus, ich muss weg. Ich habe Luft geschnuppert von anderen Ländern, anderen Sitten, anderen Menschen, anderen Bräuchen, einfach die Welt.
Und dann hängt die kleine Schweiz zurück.
Ja, eben. Und ich habe es nicht lang ausgehalten. Und dann bin ich nach Brasilien gereist. Und da hat es mir dann den Ärmel wirklich reingezogen. Also einfach die Not zu sehen von den brasilianischen Straßenkindern, das war heftig. Und da war ich auch die einzige Schweizerin, weil vorher in Costa Rica, da waren Schweizer und Deutsche mit dabei. Das war so wohlbehütet für mich so. Mhm. Und da war es wirklich, ich war die einzige Schweizerin. Ich war die einzige, die überhaupt nicht Portugiesisch konnte und musste mich irgendwie durchschlagen. Und da war es am Anfang auch noch gut. Aber dann hat es ja dann hat es wirklich gekehrt. Also ich bin halt einfach sehr im doppelten Sinne blauäugig gewesen.
Also positiv naiv, oder?
Absolut. Nein, und das hat natürlich, muss man schon dazu sagen, es hat schon viel mit der brasilianischen Kultur zu tun. Es ist einfach so. Weil sie sind schamorientiert, wir sind schuldorientiert. Das wäre jetzt eine Sache für sich, das ausführlich zu erklären. Aber die ticken einfach anders. Es ist einfach so. Und ich habe das viel zu wenig beachtet und bin da wirklich in ein Fettnäpfchen nach dem anderen getreten. Eigentlich das erste Mal, als ich meine Chefin in dem Sinne als ich habe sie eigentlich bloßgestellt vor allen, weil sie halt korrupt war. Und das ist ja schon verrückt in sich. Sie war Pastorin, also ist heute noch Pastorin, in einer christlichen Organisation und ist korrupt. Und das passte sowieso nicht in mein Bild. Das geht nicht. Also wie geht denn das? Geld selber gebrauchen für sich selber, dabei wäre es für die Straßenkinder. Das ging nicht. Und dann habe ich sie wirklich vor allen in dem Sinn öffentlich das gesagt, vor dem ganzen Team. Und dann, das geht in so einer Kultur gar nicht. Das Gesicht verlieren ist das Allerschlimmste. Und dann noch vor der gesamten Crew. Und dann hat sie kein Wort mehr mit mir gesprochen.
Wie hat sie dich das spüren lassen?
Sie hat dem Waldir, das war ein Straßenjunge, der auch mit uns gearbeitet hat, hat sie hinter meinem Rücken, hat sie dann so gesagt, weißt du, wenn die Damaris, wenn ich sie auf der Straße sehe und ein Auto überfährt sie und sie ist noch nicht tot, ich fahre nochmal
drüber. Fahre ich nochmal drüber, oder was?
Ja. Die soll in der Hölle schmoren, das hat sie gesagt.
Frau Pastorin.
Frau Pastorin. Das war heftig.
Und wie geht es dann der naiven Schweizer? Du sagst ja Damaris, ich sag Damaris.
Ich weiß, ja, ist okay.
Wie ging es dir da?
Ja, das ist furchtbar. Doch,
ja, du verlierst doch hier schon das erste Mal so den Glauben, sage ich jetzt.
Absolut. Ja? Nein, das ist Katastrophe. Das bringst du einfach nicht zusammen und denkst, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Ich habe aufgedeckt, was hier falsch läuft.
Ja.
Und ich bin die dafür bestraft. Sie hat auch kein Wort mit mir geredet. Und dann, das war ja dann, da ist ja nicht dabei geblieben. Dann wurde ich noch ausgeraubt von meinen besten Freunden. Das war so ein Agatha Christie Thriller live. Das will man nicht erleben live.
Und ich weiß, ich habe das Buch, da ist es ausführlicher drin.
Absolut, absolut. Wo du einfach weißt, einer hat dich jetzt betrogen, einer hat dir dein ganzes Geld aus dem Schrank geklaut. Ich war auch sehr naiv, muss man wirklich auch sagen. Habe vieles gemacht, was ich heute wüsste. So würde ich es nicht mehr anpacken, aber es war einfach so, es war mein Leben. Ja, und dann, da ist auch etwas zerbrochen. Freundschaften sind zerbrochen, wo ich plötzlich merke, es sind ja gar keine Freunde. Die meinen sie gar nicht gut mit mir. Das ist ja immer wieder passiert. Also immer so, da weiß ich noch, das war an einem Punkt, da war dann auch Weihnachten und ich konnte gar nicht mehr Weihnachten feiern. Also alles war kaputt. Also das Christentum auch hat so zu bröckeln begonnen, weil für mich ist es alles, das hat ja alles zusammengehängt. Ich meine, das sind meine Freunde, sind alles Christen und jetzt hintergehen die mich, belügen mich, betrügen mich, stecken mir das Messer in den Rücken und ja, was machst du damit? Also
hast du eine Antwort darauf gefunden?
Nein, ich habe ehrlich gesagt, weil ich christlich erzogen worden bin und auch so aufgewachsen bin und eben immer noch, ich war einfach gutgläubig und habe immer das Gute, das Positive sehen wollen und ich bin auch so, eigentlich bin ich bis heute so ein Stehaufrauchen. Also ich habe mir auch nicht zugestanden, dass ich jetzt am Boden liegen bleiben könnte, sondern gesagt, okay, das ist passiert, schlimm, katastrophal, ich kann gar nicht damit umgehen. Ich gebe es dir, Gott. Weiß nicht, wie du das jetzt da in Ordnung bringen willst, aber ich gebe es dir, Gott, und ich Zähne zusammenbeißen, aufstehen, weitermachen.
Naja, das ist halt die Theorie, oder?
Ja.
Also, okay, das hört sich immer super an, ne? Finde ich. Man gibt es dir, Gott, alles klar, alles gut.
Ja, ja.
Aufstehen, auch okay. Aber das schleppt man ja irgendwo mit sich mit.
Über Jahre, es das ist
ja
das
nicht,
Verrückte.
Es ist ja nicht durch.
Es ist nicht weg. Ja. Es ist nicht verarbeitet, es ist nicht weg. Ich hätte ja gar nicht gewusst, wie. Und ich hatte auch niemanden, mit dem ich darüber hätte reden können, weil die waren alle involviert. Also das heißt, mein ganzes Umfeld war ja auch...
Du warst ja die Einzige, die jetzt, sage ich jetzt mal, clean war.
Ja.
Normal.
Ja.
Christlich.
Ja. Wenn man so will, ja.
Also genau. Gemäß dem, was Jesus so sagt.
Ja.
Also, ja. Weder korrupt noch gestohlen.
Genau.
Kein Messer dem anderen in den Rücken.
Genau.
Vergebungsbereit.
Ja, und Gott hat mir auch Positives gegeben. Es war ja nicht nur alles schlecht. Also das ist ja, muss man schon sagen, ich habe Gott ja auch ganz krass erlebt. Also auch mit ihm, ich habe Gott noch nie so stark erlebt wie unter den Straßenkindern. Das muss ich wirklich sagen.
Hast du ein Beispiel?
Boah, also wenn
eins. Immer,
eins. Also zum Beispiel, wir hatten einen Jungen, der hieß Dencinio. Also das heißt kleiner Zahn, weil er hatte so einen abgebrochenen Zahn. Und das war wirklich, der war 17, aber der hat schon... er hat noch keine Menschen umgebracht, aber war nah dran. Und in keinem Projekt wollten die ihn mehr. Er hat gestohlen, war schon im Gefängnis und er kam dann irgendwie zu uns und war sehr aggressiv, sehr gewalttätig. Und dann eines Nachts kam er zu mir und hat gesagt, du, jetzt habe ich Gott erlebt. Und ich sage, was hast du denn erlebt? Ja, du, ich war so wütend auf einen Typen und ich wollte den wirklich umbringen. Hat mir eine Waffe besorgt, bin die Straße entlang gelaufen, um zu dem nach Hause zu gehen, ihn umzubringen. Auf der Straße, mitten auf der Straße, höre ich eine Stimme. Leandro ist sein richtiger Name, Leandro, kehr um. Und er so, was?
Und dann er war allein.
Niemand. Er war allein, da war keiner da. Und dann ist er wirklich zurückgerannt, kam in unser Projekt und hat mir das erzählt und gesagt, das war Gott, oder? Gott hat zu mir geredet. Und ich so, boah, krass, Gott hat mit dir geredet, das ist ja krass.
Würdest du sagen, das hängt so zusammen, diese extreme Anfechtung?
Ja.
Einerseits
ja.
Und andererseits dieser offene Himmel.
Absolut.
Anders kann man es ja nicht beschreiben.
Nein, wirklich.
Wenn da eine Stimme kommt, die den Jungen in seinem Namen,
ja.
den ja wahrscheinlich gar nicht so viele kennen,
ne? Genau,
der läuft unter kleiner Zahn und auf einmal sagt jemand Leandro.
Ja, ja.
Würdest du sagen, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang,
ja,
den man auch wissen muss als Christ?
Ja. Wirklich, weil ich habe das auch schon von anderen gehört, also das bin jetzt nicht nur ich, die das so sagt, aber es ist einfach so, wo die Dunkelheit, wo die Finsternis so mächtig ist und dort ist sie wirklich, bei den Straßenkindern ist sie mächtig, das spürst du auch, dort scheint aber Jesu Licht, diese Herrlichkeit Gottes noch viel stärker. Also die Unterschiede sind einfach viel, viel krasser.
Du hattest niemanden, mit dem du darüber sprechen
Nein.
konntest? Dass die Damaris, Damaris und denkt, ist es ein falscher Film?
Ja, ja. Habe ich wirklich oft gedacht. Und ich weiß noch, wie ich, also ich habe, Mensch, ich habe geweint, geheult die ganze Zeit, also nicht, nein, die ganze Zeit, aber viel, wirklich viel.
Hattest du einen Ruf weg als Heulsoße oder als?
Nein, gar nicht. Vorne, ich bin ja heute noch so, ich lache sehr viel. Und jemand hat mich mal gefragt, Leute, die viel lachen oder so fröhlich sind, da ist ja immer noch eine andere Seite, die man nicht so sieht.
Ach so.
Die man nicht so sieht.
Pseudopsychologe.
Aber ich war auch dort, ich war immer wirklich fröhlich. Das war ich und ich habe es, frag mich nicht wie, aber ich weiß einfach, dass Gott mich gehalten hat. Und ich habe das immer mit ihm dort wirklich auf dem Boden, auf den Knien in meinem Zimmer ausgeschrien mit Gott. Durchgekämpft, durchgerungen mit Gott. Und immer jedes Mal... manchmal nächtelang wirklich, habe ich wieder diesen Frieden gespürt. Nein, ich bin am richtigen Ort. Mach weiter, mach weiter. Also eigentlich so im Nachhinein muss ich schon sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt geschafft habe. Wie ich dran geblieben bin. Da habe ich noch nicht den Glauben an Gott verloren. Habe ich nicht. Ich wusste wie irgendwie, okay, das ist jetzt ein Schlachtfeld, aber es war auch so dieses, wenn ich nicht weitermache, ja, wer macht's dann? Wenn ich nicht stark bin, ja, wer ist dann stark für all diese, die jetzt wirklich am Boden zerstört sind, die leiden, die Straßenkinder. Ich habe immer die im Blickfeld gehabt, die so schwach sind, für sie sich niemand einsetzt. Ich habe gedacht, wenn ich nicht stark bin, wer ist es dann für sie? Wer ist es dann? Und habe in dem Sinne durchgehalten, also eigentlich übermenschlich, ganz ehrlich. Also
im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Wirklich, wirklich.
Übermenschlich,
ja.
Göttlich.
Ja, das kann man sonst gar nicht erklären. Also auch wirklich heute im Nachhinein. Ich kann das mir sonst gar nicht erklären. Das hält man nicht aus. Mhm. Aber irgendwie habe ich es ausgehalten, bis mir dann Gott wirklich einen Mann zur Seite gestellt hat, der das mit mir getragen hat. Vorher musste ich ja das alles alleine tragen. Und das ist dann ein sehr, sehr, zumindest zu Beginn, ein extrem fröhliches Kapitel, wo Gott wirklich reingekommen ist, gesagt hat, so, genug ist genug. Jetzt gebe ich dir da einen Mann zur Seite, der wirklich mit dir kämpft.
Deinen Mann?
Meinen Mann.
Wie hast du ihn kennengelernt?
Ach, das ist eine ganz lustige, witzige Geschichte.
Jetzt bin ich aber gespannt, du.
Also kennengelernt.
Solche Seiten überblätter ich manchmal. Also,
genau. Ach nee, das ist wirklich, also meine Liebesgeschichte ist wirklich filmreif und man denkt, das gibt es gar nicht, aber so war es wirklich.
Hast du noch keine Anfrage?
Leider noch nicht, nein.
Ah, okay.
Genau, jedenfalls kennengelernt habe ich ihn in Brasilien. Also er war Amerikaner und er kam mit einer verrückten Band, No Longer Music, kam er nach Brasilien. Und ich unter den Straßenkindern, und dann habe ich von einer Frau, die da mit in der Band war, einer Deutschen, habe ich gehört, sie sei da, sie wolle mich besuchen kommen, und ich so, cool, wenn ihr so eine coole Band seid, bring alle mit. Das freut die Straßenkinder. Und dann sind nicht viele gekommen, aber der Dimitri ist mitgekommen. Und er hat den Kids seine Story erzählt, wie er im Gefängnis zur Welt gekommen ist, wie er Drogendealer wurde, auf der Straße gelebt hat und dann Gott begegnet ist. Und ich bin ja die ganze Zeit über immer Autorin geblieben. Ich habe immer Bücher geschrieben während dieser ganzen Dramasituation, die wir jetzt geschildert haben. Habe ich immer nebenbei sozusagen Bücher geschrieben. Und ich habe nur gedacht, boah. Der Mann hat eine krasse Story.
Der hat eine Story im Brauch.
Der braucht.
Also für die Geschichte meine.
Genau, für die Geschichte. Ah, ja. Oh, Story, Geschichte. Und dann, ein halbes Jahr später, habe ich ihn angefragt, ob ich ein Buch über ihn schreiben kann. Und er so, mach halt mal. Und dann kam ich zu ihm nach Amerika. Da war er schon wieder in Amerika. Und wirklich, ich bin aus dem Flugzeug gestiegen, 2-3 Worte gewechselt und ich habe mich Hals über Kopf verliebt. Wirklich. Also ganz, wirklich, ganz, ganz romantisch. Aber bei ihm war es ja nicht so. Also er hatte gar keine Zeit für eine Frau. Er hat ja einen Drogenreha im Wald von North Carolina hat er aufgebaut und ist dann mit diesen Junkies abgehangen und die haben sich bekehrt und haben Gott krass erlebt. Der hatte keine Zeit für eine Frau, hat nicht mal drüber nachgedacht. Bis dann Gott ihm gesagt hat, ich sei seine Frau. Also auch wieder, da war wirklich die Stimme Gottes, als er nach Hause gefahren ist. Und hat ihm gesagt, sie ist deine Frau. Und er hat dann später gesagt, das sei so stark gewesen, diese Gegenwart von Gott, dass er geweint hätte. Und Gott so gesagt hätte, ja, aber ich kenne sie doch gar nicht.
Gott, hör mal her. Erstens, ich kenne die Lady nicht. Zweitens, da ist noch sowas mit Liebe, you know?
Genau.
Also,
ja, genau.
Wo bringt man das her?
Genau.
Und drittens, sie weiß ja noch gar nichts. Ne?
Genau. Mhm. Und dann... Aber es war einfach ganz klar, sie ist deine Frau, hat er wirklich gesagt. Er konnte nicht mal meinen Namen aussprechen, oder? Er hat dann Damari gesagt. Und dann kam er zu mir, ich habe da bei einer Lehrerin gewohnt, die er kannte, und mir ist schlecht gewesen, ich hatte eine Pizza gegessen, irgendwie Amerika und Pizza, und oh, mir war so schlecht, ich war grün im Gesicht, bin da im Bett gelegen. Und dann kommt er und sagt so, Tamari, ich muss dir was sagen. Und ich so, ja, was denn?
Okay, stopp. Du liegst im Bett und bist grün.
Ja.
Okay, denkst an nichts.
Genau.
Er kommt zur Tür rein.
Ja.
Er sagt, Lady, ich muss dir jetzt echt was sagen.
Ja, genau.
Und du hast gedacht, morgen.
Ja, genau, aber nicht heute. Ja. Mir ist so schlecht. Okay. Mir ist überhaupt nicht gut. Und dann hat er gesagt, also, Gott hat zu mir gesprochen und er hat gesagt, ich solle dich heiraten, aber du darfst sagen, wann. Alles in einem Satz. Und ich liege da im Bett, grün im Gesicht. Und mir war ja schon schlecht. Und mir war so schlecht, da habe ich gekotzt. Das war meine Antwort auf seinen Antrag.
In diesem Sinne. Ciao, Bella.
In diesem Sinne.
Erzähl die Story, wem du willst.
Das ist unsere Liebesgeschichte. Genau. Und ja, 2 Wochen später haben wir geheiratet.
Wie viel?
2 Wochen später.
Oh.
Ja.
Naja. Ich kann ja jetzt sagen, ja, wenn es klar ist.
Ja.
Okay, das ist knapp.
Das ist sehr knapp.
darf ich, also er hat dann schon noch, also so die Liebe hat sich dann schon entzündet, oder?
Ja, die ist aber ehrlich gesagt erst viel, viel später gekommen. Also hat er mir gesagt, er hat, es ist wirklich verrückt. Er hat Gott gehorcht. Das ist echt für ihn. Gott hat ihm gesagt, das ist der größte Glaubensschritt deines Lebens. Ja, für mich, Schmetterlinge im Bauch und alles. Ja.
Hattest du gedacht, dieser Typ, der ist cool, den könnte ich mir das wirklich vorstellen? Ja. Im Vorfeld meine ich.
Ja, ja.
Also es kam jetzt so, dass da irgendeiner vorbeikommt und du kotzt einen Eimer und er sagt, wir heiraten und du sagst, okay.
Nein, wir hatten da einen Vorlauf von vielleicht, was war das, eine Woche allerhöchstens. Ich wollte ein Buch über ihn schreiben. Also hat er mir seine Story erzählt, hat mich in den Wald genommen zu den Drogen, zu den Junkies. Also eine Woche hatten wir vielleicht Zeit so. Und ich die ganze Zeit nur, das wäre mein Mann, das wäre
okay, er. Dann ist er dann schon mal ein bisschen...
Ja. Genau, aber es ist schon ziemlich verrückt.
Ja.
Alle haben auch gedacht, wir spinnen. Natürlich, ja. Logisch.
Hält ein halbes Jahr, genau. Und dann sind sie wieder auseinander.
Oh ja, natürlich. Na? Hat keiner gesagt, aber ich weiß, haben alle gedacht.
Wie hatten die Schweizer Sippschaft darauf reagiert?
Oh, also ja, sehr zurückhaltend.
Gut formuliert.
Ja, ja. Weil eben, wie gesagt hat es keiner, aber gedacht haben sie alle.
Ja, gut, das weiß man ja dann.
Das ist ja dann, ja. Aber das war mir, ehrlich gesagt, das war mir so egal.
Ja, klar.
Es war mir wirklich egal.
Okay, dann habt ihr geheiratet.
Und dann haben wir geheiratet. Und einen Tag später bin ich nach Brasilien abgehauen. Also wir haben wirklich, wir haben geheiratet, einen Tag später fliege ich nach Brasilien und er kam dann später, irgendwie zwei Wochen später oder so nach.
Darf ich eine indiskrete Frage stellen?
Ja.
Aber dazwischen drin habt ihr schon mal einen Kuss gegeben oder so?
Ja, 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 ja. Die Hochzeitsnacht hat stattgefunden und nachher bin ich abgehauen. Genau, sozusagen.
Läuft.
Das wäre der Wahnsinn. Und dann kam er mit nach Brasilien. Und dann haben wir zusammen begonnen, mit Straßenkindern zu arbeiten.
Wie lange blieb ihr in Brasilien?
Also, 2002 haben wir geheiratet, sind gleich nach Brasilien. Und dann eigentlich mit ihm zusammen bin ich nur noch 2 Jahre geblieben.
War die Zeit mit der Hochzeit, war das die schöne Zeit, von der
absolut.
Du vorhin sprachst?
Ja. Ja.
Und dann war der gemeinsam in Brasilien.
Ja. Und dann haben wir beide auch gewusst, wenn wir jetzt noch länger in Brasilien bleiben, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes und es geht nicht mehr. Und dann haben wir einen Schlussstrich gezogen, jetzt, was Brasilien angeht. Einfach, das ging nicht mehr. Das war zu heftig. Und wir wären beide kaputt gegangen. Wirklich, das wussten wir. Auch psychisch, in jeder Hinsicht. Glaubensmäßig, psychisch, physisch.
Ging das nur dir so oder auch Dimitri?
Ihm auch. Ihm auch. Wir konnten nicht mehr. Wir konnten nicht mehr. Und dann sind wir zurückgekommen nach Europa. Nach Deutschland zuerst. Und da war dann so eine Zeit der Heilung, kann ich sagen, wo Gott auch diese Dinge wiederhergestellt hat. Also all das, was kaputt gegangen ist, wieder wirklich Heilung geschenkt hat durch eine ganz, ganz einfache deutsche christliche Gemeinde. Und das hat so vieles in uns beiden geheilt, weil wir so oft dann, ich vorher, wie ich es erzählt habe, immer Messer in den Rücken. Und das ist uns ja gemeinsam dann auch wieder passiert. Immer wieder Messer in den Rücken, also ganz schlimm. Und wir haben kein Vertrauen mehr gehabt, weder in Menschen überhaupt und in Christen schon gar nicht. Weil es waren ja immer Christen gewesen. Immer, immer. Und wir konnten nicht mehr und kamen in diese Gemeinde. Und die, ich kann es nicht anders sagen, die haben uns gesund geliebt. Und das war denen nicht mal bewusst. Das ist das Schöne dran. Also ich denke immer so gern an diese Gemeinde zurück, weil die haben uns so verwöhnt und geliebt und waren da für uns, haben gesagt, wie sehr sie uns schätzen, wie schön es sei, dass wir da sind. Und wir haben es zuerst gar nicht geglaubt, weil wir immer dachten, das ist, warte 1-2 Wochen, warte einen Monat, das Messer kommt bestimmt.
Klar.
Und es kam nicht. Monate sind vergangen, es kam nicht. Wir sind 2 Jahre da gewesen, das Messer kam nicht. Und das hat unsere Herzen gesund geliebt. Also habe ich wieder begonnen zu glauben, auch Vertrauen zu schenken. Ich konnte ja nicht mehr vertrauen und da kann man gar nicht mehr leben, wenn man nicht Menschen vertrauen kann. Also irgendwie, wenn du immer das Gefühl hast, dein allerbester Freund ist er eigentlich gar nicht, weil es kommt sowieso wieder anders. Warte nur.
Aber diese Lebenseinstellung hattet ihr schon? Oder du? Hattest du
ja,
schon?
Musste ich fast zulegen. Es ging gar nicht mehr anders. Also es war auch so eine innere Alarmbereitschaft. Ich habe auch später auch gedacht, wie kann man das überhaupt beschreiben? Und es ist wirklich so, wenn du immer so auf Nadeln sitzt oder immer so Alarmbereitschaft, es könnte jederzeit quasi eine Bombe explodieren. So in dem Stil. Und so habe ich mich immer gefühlt, aber auch immer innerlich mich darauf eingestellt, bald kommt die nächste Bombe.
Wie dick war die Mauer in der Damaris und wie klein war die Damaris noch hinter der Mauer?
Oh, die Mauer ist immer dicker und dicker geworden und ich natürlich selbstverständlich immer kleiner und kleiner. Es geht gar nicht anders. Also du beginnst einfach so eine Schutzmauer um dich herum zu bauen, sonst erträgst du das nicht. Ja. Du musst, sonst gehst du drauf.
Und hat die Gemeinde es geschafft, unausgesprochen, nur durch Zuwendung und Liebe, dass diese Mauer Risse bekam?
Ja. Ja.
Da muss ja auch, Gott muss ja auch außen vor bleiben.
Ja, also mit Gott hatte ich schon, ich habe mich einfach immer, das war so wie, wenn man jetzt das Bild von der Mauer nimmt und nicht hinten dran, so quasi das kleine Rettungsseil oder der kleine Draht nach oben.
Den gab es noch.
Der ist immer noch nicht gerissen. Also wir sind ja am Anfang drauf gekommen, dass er fast, oder er ist dann wirklich, wirklich fast gerissen, aber da noch immer nicht. Noch immer nicht. Der war immer noch da, dieser kleine Hoffnungsschimmer, aber Gott hält mich, Gott hält mich. Und das ist dann wirklich erst zerbrochen, als ich mich langsam wieder öffnete, weil die Gemeinde hat das geschafft, wirklich, dass ich wieder Vertrauen schaffte, dass ich wieder Hoffnung hatte, wieder Freude am Leben, wieder durchatmen, wieder einigermaßen Mensch sein dürfen, vertrauen dürfen, auch in Christen vertrauen dürfen. Und dann kam wirklich der absolute Gong und der hat mir dann wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen.
Was war das?
Das war dann 2017, als wir kamen in die Schweiz.
Das ist ja noch gar nicht lange her.
Nein, das ist noch überhaupt nicht lange her. Das ist noch überhaupt nicht lange her. Das war 2017, Dimitri und ich haben wieder von Gott die Berufung gespürt, jetzt von Deutschland. Deutschland, wir waren lange in Deutschland, ich glaube 12 Jahre. Es war wirklich eine lange Heilungszeit. Und endlich, wo wir heil gewesen sind oder das Gefühl hatten, jetzt ist alles gut, hat uns Gott berufen, in die Schweiz zu kommen und hier eine Gemeinde zu starten. Und wir kamen in die Schweiz, wir haben die Gemeinde gestartet. Man muss dazu sagen, wir haben eine alte Gemeinde übernommen und wollten sie dann mit unseren Ideen, und wer uns kennt, oder wer auch meinen Mann kannte und mich heute noch kennt, ein bisschen verrückt sind wir schon. Also ja, ein kleines bisschen. Und also wir haben eine alte Gemeinde übernommen, aber wollten sie gleichzeitig in eine neue hineinführen, auch mit unseren Ideen und mit ein bisschen schrillen und schrägen Typen, die wir einfach angezogen haben, so was Neues starten. Im Februar 2017 haben wir sie offiziell gestartet. Und am 21. Mai 2017 finde ich meinen Mann tot im Bett. Und da ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Also,
an was ist er verstorben?
Er hatte schwere Diabetes und ist in ein diabetisches Koma gefallen und nicht mehr aufgewacht. Und also das ist der Wahnsinn. Also erstens mal ist plötzlich die Liebe deines Lebens einfach weg. Und innerlich hast du das Gefühl, ja, du schreist nur noch, du verstehst nicht. Natürlich kannst du nicht verstehen.
Und wie auch?
Wie auch, es geht nicht. Ich meine, ich verstehe es bis heute nicht. Das kann man erst im Himmel verstehen, denke ich. Und auch Antworten drauf finden. Aber das Schlimme war ja, was ich innerlich durchgemacht habe wegen dem Tod meines Mannes, das ist ja schon schlimm genug, das ist ja schon schwer genug. Aber ich hatte parallel dazu eine Gemeinde, die wir erst gerade Februar, März, April, Mai, ja, vier Monate. Das ist nichts. Das ist nichts. Und wir haben vorher schon zusammen, wir haben immer so gespürt, wenn wir die alte Gemeinde mit ins Boot nehmen können, wir brauchen einfach mehr Zeit, weil das sind ganz viele festgefahrene Muster und Denkensweisen und wir kommen mit so vielem Neuem hinein. Das braucht Zeit oder braucht auch neue Leute. Und nach 4 Monaten war die Gemeinde logischerweise noch nicht bereit. Und da sind also diese zwei, da habe ich wie zwei Dinge gehabt. Einerseits der Tod meines Mannes und andererseits die Gemeinde. Und da kam diese Situation, wo ich am Anfang gesagt habe, im Auto, ich habe nur noch geschrien. Weil das war, und es ist schlimm, wenn man das aussprechen muss, aber was die Gemeinde mir angetan hat, dieser Schmerz war fast schlimmer als der Verlust meines Mannes. Also das ist verrückt, wenn man sich's überlegt, aber ich habe mir auch überlegt, wieso? Wie kann etwas noch schlimmer sein als der Tod meines Mannes? Und es ist nicht, dass der Tod meines Mannes nicht schlimm war, sondern mit dem Tod meines Mannes, da weiß ich, Gott hat ihm seine Zeit gegeben und er hat ihn zu sich geholt. Und damit komme ich irgendwie klar. Aber das war quasi so ein Messer in den Rücken von Menschen. Das hatte für mich dann nichts mit Gott zu tun. Und deswegen war das so schlimm und hat so wehgetan. Und das sind all diese, wo ich jetzt die ganze Zeit sagte, Zähne auf die Zähne beißen, aufstehen, durchhalten, wieder weitergehen. Und da ist eigentlich alles das, was ich mich hineingefressen habe, über Jahre, Jahrzehnte, das ist da, hat es gemacht, und es ist alles platsch, was da. Und dann habe ich wirklich nicht mehr gewusst. Da war ich wirklich, ich war so nah dran, so nah dran.
Und du sagst fast, es kommt immer das Wort fast.
Ja.
Warum ist das dünne, dünne Drähtchen nicht gerissen?
Ich glaube, von mir aus, wenn man so will, die Verbindung von mir aus ist fast, also wirklich gekappt, aber von Gott aus nicht. Und irgendwie, ich weiß nicht, also was dann hochgekommen ist in mir, war Bitterkeit und Hass. Aber irgendwie nicht Hass auf Gott, weil ich hab immer mir Mühe gegeben, quasi das auch zu trennen, was mir Menschen antun. Und ich habe immer trennen können, das sind aber Menschen. Ich habe auch schon Menschen verletzt, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und wir sind alles nur Menschen und auch Christen sind nur Menschen und können genau gleich Mist bauen und Menschen verletzen, wie alle anderen auch. Nur bei den Christen tut es eben so viel mehr weh.
Warst du immer noch naiv?
Wie zu Beginn? Nein, naiv war ich nicht mehr. Aber ich war...
Mit dem hast du aber nicht gerechnet?
Nein.
Kein Vorwurf?
Nein, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich verwandle. Also ich wollte mit Christen nichts mehr zu tun haben. Es war nicht, dass ich mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte. Da habe ich zwar, ich habe ihn nicht verstanden, ich habe ihn schon angeschrien, aber in dem Sinne, er war immer noch da. Als mein Anschreipartner, sozusagen.
Dein Boxsack.
Mein Boxsack, genau. Aber mit den Christen war ich durch. Wirklich durch.
Nächste Woche, nicht vergessen, Daumen hinterlassen für die Damaris oder Damaris. Hinterlasst ihr dicke, fette Daumen. Nächste Woche kommt sie wieder und spricht dann drüber, wie diese zarten Versuche losgingen, Gott wieder zu vertrauen. Hat länger gebraucht oder lange gebraucht. Nächste Woche gibt es mehr und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. Tell me.